بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Alles Lob gebührt Allah, der uns erschaffen hat, und ich bezeuge, dass es kein Gott, deren wir mit Wahrheit und Recht dienen müssen, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Wir werden heute inshallah ta'ala weiter die Geschichte von Josef alayhi salam, der Prophet, weiter erzählen. Und ich lese inshallah ta'ala da, wo wir angekommen sind, nur damit wir im Kontext bleiben. Wir wissen, was mit Yusuf geschah, mit diesem Prophet, der noch in der ersten Zeit seines Lebens, in den ersten Jahren, da wo er 7 Jahre alt war, wie stark und wie hart wurde er geprüft. Als seine Brüder ihn töten wollten und wie sie ihn im tiefsten Ort, im Brunnen, geschmissen haben. Und dann erzählt uns Allah Ta'ala noch weiter härtere Prüfungen, die Yusuf alayhi salam erlitten hat. Wir lesen inshallah ab Ayah 16, wo Allah Ta'ala sinngemäß sagt: Und am Abend kamen sie weinend zu ihrem Vater. Sie sagten: O unser Vater, wir gingen, um einen Wettlauf zu machen, und ließen Yusuf bei unseren Sachen zurück. Da fraß ihn der Wolf, aber du glaubst uns wohl nicht, auch wenn wir die Wahrheit sagen. Sie brachten falsches Blut auf seinem Hemd. Er sagte: Nein, vielmehr habt ihr selbst euch etwas eingeredet. So gilt es, schöne Geduld zu üben. Allah ist derjenige, bei dem Hilfe zu suchen ist gegen das, was ihr beschreibt. Reisende kamen vorbei, sie sandten ihren Wasserschöpfer, und er ließ seinen Eimer hinunter. Er sagte: O, frohe Botschaft, da ist ein Junge. Sie verbargen ihn als Ware, und Allah wusste wohl, was sie taten. Und sie verkauften ihn für einen zu niedrigen Preis, einige gezählte Dirhams, und sie übten Verzicht in Bezug auf ihn. Und derjenige aus Ägypten, der ihn gekauft hatte, sagte zu seiner Frau: Bereite ihm einen gastfreundlichen Aufenthalt. Vielleicht wird er uns nützlich sein, oder nehmen wir ihn als Kind an. So verliehen wir Yusuf eine feste Stellung im Land. Und wir wollten ihn etwas von der Deutung der Geschichten lehren, und Allah ist in seiner Angelegenheit überlegen. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Als er seine Vollreife erlangt hatte, gaben wir ihm Urteilskraft und Wissen. So vergelten wir den Gutestuenden. Das ist die Geschichte von Yusuf alayhi salam. Und die Geschichten, die im Koran erwähnt sind, sie sind für uns herabgesandt, damit wir Lehren rausnehmen und damit wir wissen, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Gutestuenden belohnt und wie Allah ta'ala die Ungerechten zerstört. Anhand dieser Geschichte kann ein Muslim wissen, was die wahre Geduld ist und was die wahre Prüfung ist und wie man in der Prüfungszeit reagieren muss. Diese Geschichte, die Gelehrte des Islam sagen über die Geschichte von Yusuf, die sagen: Awwaluha muhriq wa akhiruha mushriq. Der Anfang dieser Geschichte ist verbrennend, der brennt.
Und das Ende von dieser Geschichte, Mushrik, ist so schön. Und so schön, der kommt mit frohen Botschaften. Mushrik, eigentlich sagen wir über die Sonne, wenn die aufgeht, Ashraqat, die kommt auf, die geht auf. Und so, das Ende dieser Geschichte geht mit frohen Nachrichten auf, wie eine Sonne, wie die Sonne nach Dunkelheit. Also, awaluha muhriq. Anfang dieser Geschichte brennt. Und wir wissen warum. So harte Prüfungen. Yusuf a.s., dieser Prophet, der noch jung war, 7 Jahre, genauso wie dieser Junge, der vor mir ist. Möge Allah dich wie Yusuf machen. So oder wie du. Der war so alt wie du. Aber in diesem Alter wurde er geprüft. Hart geprüft. Auf einmal wurde er durch den Hass von seinen Brüdern wegentfernt, genommen. Der wurde geschlagen, verprügelt. Warum? Weil sie ihn beneiden. Sie wollten ihn töten. Sie haben ihn gefesselt und ihn in einen Brunnen reingeschmissen. Einen tiefen Brunnen. Und sie lassen ihn dort allein weinen. Wo war der Brunnen? War am Rand vom Dorf? Oder innerhalb der Stadt? Nein. Weit weg. Im tiefsten Ort der Wüste. Nicht nur, die hätten ihn im tiefsten Ort der Wüste einfach gelassen und er wäre schon tot. Aber dass sie ihn doch dazu in Brunnen reinstecken, das war noch schlimmer und stärker. Stellt euch mal vor, ein Junge, der sowas leidet, der wird geprügelt und er wird in Brunnen reingeschmissen, alleine. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er lässt nicht den ungerecht behandelten Mensch. Der lässt ihn nicht im Stich. Wisse und sei hundertprozentig sicher. Egal, wer der Unheilstifter ist. Egal, wie stark der Unheilstifter ist. Es kommt der Tag. Hundertprozentig. Das sind die Gesetze Allahs auf der Erde. Wallahi. Es gab in der Geschichte der Erde kein ungerechter Mensch, der Unheil gestiftet hat, der nicht von Allah zerstört wurde. Wallahi, es gibt in der Geschichte der Erde kein tugendhafter, gerechter Mensch, der nicht belohnt wurde und der nicht von Allah Ta'ala den Sieg bekommen hat. Ein Gesetz. Lasst euch nicht enttäuschen in dieser Zeit. Lasst euch nicht abirren in dieser Zeit, dass ihr sagt, oh, die Muslime leiden. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Gesetz festgemacht auf dieser Erde. Und dieser Gesetz bleibt ewig. Die Unheilstifter haben ein schlimmes Ende. Und die Gutestuenden und die tugendhaften Menschen haben den besten Sieg. Und das beste Ende haben sie. Und so zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala, dieser kleine Junge wurde geprüft. Und seine Brüder wollten ihn töten. Und sie kamen, nachdem sie ihn reingeschmissen haben, kamen sie zu dem Vater weinend und sagen, oh Vater, der Wolf hat ihn gefressen. Aber sie lügten. Sie haben gelungen. Sie haben vor Allah Ta'ala gelungen und das war eine große Sünde. Und deswegen sagen wir, dass seine Brüder nicht, was? Nicht Propheten waren. Weil manche Gelehrte des Islam sagen Al-Asbat, was im Koran erwähnt wurde, das sind die Brüder von Yusuf. Sie waren Propheten. Aber insha'Allah ta'ala, die stärkste Meinung der Gelehrten, die sagen, die Brüder von Yusuf waren nicht Propheten. Weil ein Prophet niemals lügt. Vor dem Prophetentum und nach dem Prophetentum. Weil ein Prophet niemals Unheil stiftet. Weder vor dem Prophetentum, noch nach dem Prophetentum. Ein Prophet macht nicht so ein Verbrechen, dass er fast jemanden töten wollte. Ein Prophet tut sowas nicht. Also, sie waren nicht Propheten, aber sie waren Kinder von einem Prophet. Die Geschichten, liebe Brüder und Schwestern, sie sind nicht dafür da, dass wir Spaß haben. Und dass wir sagen, oh, schöne Geschichte, schöne Film. Ha? Nein. Die Geschichten sind dafür da, dass wir lernen. Dass wir wissen, was wir von Lehren rausziehen. Für uns, für unsere Kinder, für unsere Familie, für unsere Lebensform, wie wir leben. Und so haben sie ihn reingeschmissen. Und sie haben gelogen vor dem Vater. Und der Vater hat ihnen nicht geglaubt. Was hat er gesagt? Sagt mir, was der Vater gesagt hat, als er die schlechte Nachricht bekommen hat. Zwei Worte. Ihr müsst diese Worte lernen. Zwei Worte hat er gesagt. Was hat der Vater gesagt? Wer weiß? MashaAllah, die meisten wissen das. Sag. Schöne Geduld. Was heißt das auf Arabisch? Sabrun Jamil. Sabrun Jamil. Schöne Geduld. Es gibt Geduld und es gibt schöne Geduld. Was sagen die Gelehrten dazu? Schöne Geduld. Das heißt, er sagt ihnen, seid sicher, ich werde niemals meckern. Oder dass ich traurig werde. Oder dass ich sage, warum und wieso. Schöne Geduld. Das heißt, mit euch werde ich gleich bleiben. Ich werde euch immer gut behandeln. Ihr werdet immer meine Kinder bleiben. Ich weiß, dass ihr Lügner seid, aber ich übe schöne Geduld, indem ich euch immer gut behandle. Weil ich weiß, dass Allah Yusuf niemals im Stich lässt. Hier eine offene Klammer. Weil wir bei schöne Geduld gestoppt haben. Die Gelehrten von Tafsir haben hier einen Zwischenstopp gemacht. Zu ihnen gehört der Imam Fakhr al-Razi. Und al-Razi ist ein Großgelehrter, der einen Tafsir gehabt hat, der über 60 Bände ist. Ein Großgelehrter, der sagt, eigentlich, wenn man so eine schlechte Nachricht bekommt, dein Sohn ist tot, bevor er sagt, schöne Geduld, er muss was unternehmen. Er muss erstmal suchen. Er muss rausgehen. Ist das wahr? Er muss nach seinem Kind, nach seiner Leiche gucken. Er muss, und Jakob war ein sehr bekannter, als angesehener Mann unter seinem Volk. Das heißt, wenn das Volk das hört, dass Jakob seinen Sohn verloren hat, alle werden in den Wäldern und in der Wüste suchen. Ist das richtig oder nicht? Also, aber er hat das nicht getan. Dann sagt er, eigentlich, wenn du eine schlechte Nachricht bekommst, oder du erwartest von jemandem eine üble Tat, du musst forschen, bevor du jetzt Geduld übst. Es gibt zwei Geduldsarten. Jetzt, was ganz anderes als letzte Woche. Es gibt Geduld in dem Fall, wenn du eine starke Prüfung von Allah Ta'ala bekommst. Wie zum Beispiel Krankheit, Geldverlust, ein Unfall und ähnliches. Die Gelehrten sagen, das ist eine Wajib-Geduld. Was heißt das? Ein Pflichtgeduld. Du musst, du bist verpflichtet als Muslim zu gedulden. Aber der zweite Art, wenn du ein Unrecht von einem Mensch bekommst, es ist nicht Wajib. Es ist nicht Pflicht, dass du geduldest. Nein, du musst nach deinem Recht suchen. Das ist nicht gegen die Geduld. Das ist nicht gegen die Geduld. Bei dem anderen gibst du auf und unterwirfst du dich vor Allahs Sache. Hier, Alhamdulillah. Aber bei der anderen Sache musst du dich bewegen, indem du suchst und der Übeltäter muss zur Rechenschaft gezogen, entweder zum Gericht, zum Gefängnis oder, wie im Koran ist, wenn jemand jemanden tötet, Al-Qasas, die Wiedervergeltung, dass die Söhne auch wieder getötet werden, ja, normalerweise.
Warum hat Jakob das nicht gemacht, alayhi salam?
Er sagt, die Sache ist außerhalb seiner Stärke.
Die Sache, er kann dafür nichts.
Allah Ta'ala wollte von Anfang an, dass es Yusuf so geschieht. Und er ist derjenige, der allen Menschen führt. Zu jedem Verhalten wirst du geführt. Allah Ta'ala wollte es so, dass Jakob nichts sagt. Schöne Geduld und Stopp. Die Sache wird weitergehen. Oder Jakob alayhi salam wusste, wenn er danach forscht, dann wird er feststellen, dass seine Kinder das gemacht haben und dass sie die Wiedervergeltung bekommen und jenes. Aber er wusste sicher von Anfang an, dass Yusuf was? Gerettet wird. Sah Hulala?
Wer sagt mir, wie weiß er das? Wie weiß Jakob, dass Yusuf noch länger leben wird und noch ein schönes Leben haben wird? Wer weiß? Gucken erstmal, wer weiß. Hier. Genau.
Und die Sonne ist vor mir verneigen sehen. Da hat schon
gesagt.
Schon gesagt. Mhm. Gesagt, ja, erzähl lieber nicht deinen Brüdern den Traum, sonst werden die eifersüchtig und das verzweifelt.
Aber was hat er dann gezogen von diesem Traum?
Er hat gewusst, dass er sich und seine Brüder sich immer noch vor Yusuf verneigen. Und daher muss er da.
So genau niederwerfen nicht, aber. Du hast richtig geantwortet. Am Anfang der Geschichte, als Yusuf, als er klein war, einen schönen Traum gesehen hat, wusste Jakob, dass Yusuf das Prophetentum erben wird. Und er wusste, dass er ein großer Prophet sein wird und dass er ein schönes Ende haben wird von dem Traum. Er hat 11 Sterne gesehen, den Mond, und die Sonne, sie werfen sich nieder für Yusuf. Er sagt ihm, so wird Allah dir diese Gnade geben, dass du ein Prophet wirst. Also, er wusste sowieso, Yusuf wird ihm gut gehen mit Allahs Hilfe. Und deswegen sagt er ihnen was? Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Ich suche Hilfe nur bei Allah von demjenigen gegen das, was ihr da beschreibt. Guckt mal, Al-Fakhr al-Razi sagt dazu. Er sagt, bei Sabrun Jamil, das ist wie Iyaka na'budu. Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun, wie? Wa Iyaka nasta'in. Die Muslime lesen bei jedem Gebet eine Sura, die eröffnende, ja? Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Er hat die beiden Bedingungen erfüllt. Iyaka na'budu, indem er sagt, schöne Geduld. Ich unterwerfe mich vor Allahs Sache. Ich sage nichts. Unterwerfung. Wa iyaka nasta'in, indem er gesagt hat, Wallahu al-musta'an ala ma tasifun. Allah ist der beste Helfer. Und er wird mir dabei helfen und er wird Yusuf helfen, weil er weiß, dass Allah Ta'ala niemanden in Stich lässt, der ungerecht behandelt wird. Also, von dieser Geschichte wissen wir den Wert von der Geduld. Sei sicher, wenn du ungerecht behandelt wirst, dass das Ende dir gehört. Dass Allah Ta'ala dir den Sieg gibt und den anderen, er wird ein schlechtes Ende bekommen. So, jetzt erzählen wir weiter, was es passiert. Nachdem Yusuf alayhi salam 3 Tage und 3 Nächte im Brunnen blieb alleine. Kind, 7-jähriges Kind. Alleine. Er weint. Alleine. Und er ist 3 Tage und 3 Nächte geblieben. In dieser Zeit sagen die Gelehrten, Yehuda, kennt ihr Yehuda? Wer war denn Yehuda? Na? Oder alles, was zur Vergangenheit gehört, haben wir vergessen, oh Abdul Azim.
Wir kommen hier nur, um zu hören, und gleich danach vergessen wir, weil wir nur 1,5 Stunden verbringen, sowieso, und wir brauchen die Informationen nicht. Oder? Da sagst du mir, wer ist Yahuda? Wer war Yahuda? Wer weiß das? 1, 2, also 2, 3. 3 Leute von 200 Leute wissen, wer Yahuda ist. Und sie waren von Anfang an dabei, als wir die Geschichte angefangen haben. Da müssen wir hier mit Herzen und mit Verstand sein. Und wenn du vergisst, dann mach wie die Brüder, dann nimm ein Schrift und ein Heft und schreib das. Wer war Yahuda? Bruder von Josef, klar. Aber eine Information über die Yahuda. Der älteste Bruder, der vernünftig, na, unter ihnen der vernünftigste, obwohl sie gar nicht vernünftig waren bei dieser Sache. Aber weil er gesagt hat, la taqtulu Yusuf, tötet Yusuf nicht. Er war das. Tötet Yusuf nicht, sondern werft ihn in Brunnen. Der war geborgener, weil die anderen ihn töten wollten. Er wollte ihn noch im Leben lassen. Also der Yahuda. Die Gelehrten von Tessier sagen, alle 3 Tage, der kam immer am Tag und er wirft ihm Essen. Er wirft ihm, was? Essen. 3 Tage und 3 Nächte ist Yusuf, was? Im Brunnen geblieben. Und dann kommt den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala mit seiner Weisheit, mit seinem Wissen öffnet ein Tür. Ich sage den Brüdern und den Schwestern, wenn du unter Probleme lebst, Krankheit, ich bekomme eine Nachricht von einem Bruder oder einer Schwester. Er sagt mir in SMS, möge Allah Ta'ala unserem Bruder helfen. Er sagt mir, Hilfe, ich möchte mich umbringen. Warum? Ich kann nicht leben. Ich komme nicht klar mit meinem Leben. Hilfe mir mit Dua. Ich weiß, dass das Umbringen, sich umbringen, zur Hölle führt. Und ich will nicht zur Hölle gehen. Ich sage diesem Bruder oder dieser Schwester, das ist der Tag, wo du weißt, wie du reagierst. Egal, wenn die Türen alle zugeschlossen sind, wenn du ehrlich und aufrichtig bist, Allah, der Erhabene, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, egal was deine Krankheit ist, egal was du da leidest, Allah Ta'ala kann dir helfen und kann dir deine Krankheit wegmachen und kann dir die Freude schenken, wenn du an ihn glaubst und wenn du geduldig bleibst, wie Yusuf alayhi salam Geduld ausgeübt hat und die Tür ist aufgegangen. Was für eine Tür? Ist das eine Tür zur Erlösung? Wird er gerettet? Nein. Die Prüfung wird noch härter. Wird noch stärker. Ja, subhanallah. Stellt euch mal vor, du bist tief in der Prüfung. Da kannst du nicht mehr. Und dann kommt noch eine Prüfung. Was ist die Prüfung? Er wird als Sklave verkauft. Sklave. Mit ein paar Dirhams wird er verkauft. Und ihr seid im 21. Jahrhundert, ihr wisst nicht, was Sklaverei ist. Sklave, das heißt, er ist ein Besitz. Er ist ein Besitz. Er ist nicht mehr wie ein Mensch, sondern ein Besitz. Sie können mit ihm alles machen. Er ist Sklave. Aber dazu kommen wir noch, wie das geworden ist. Allah öffnet die Tür. Er sagt, وَجَاءَتْ سَيَّارَةً وَجَاءَتْ سَيَّارَةً Diese جَاءَتْ in der arabischen Sprache bringt eine Botschaft mit. Da kommt etwas. Und da kamen, was? سَيَّارَةً Was ist سَيَّارَةً? سَيَّارَةً عَلَى وَزْنِ فَعَالَةً In der arabischen Sprache dieses Rhythmus فَعَالَةً سَيَّارَةً كَشَّافَةً Das zeigt, dass
diese Tat, was dieses Wort enthält, die wird oft gemacht. Wenn ich sage, Sayyara, das sind die Menschen, die viel verreisen. Nicht nur wenig, sondern du kannst sagen, die ganze Zeit sind sie auf Reise. Das waren Händler, Araber von Medien, von Jemen. Sie gehen immer nach Ägypten, Ägypten, Medien, Medien, Ägypten, Ägypten, Medien. War lange Zeit, wie einer von ihnen erzählt, er sagt, mehr als 40 Jahre macht er diese Arbeit und er hat sowas niemals erlebt. Wir kommen noch dazu. Also, da kamen Reisende vorbei. فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ Der Warid, das ist derjenige, der Wasser bringt. Wasserschöpfer. Sie haben ihren Wasserschöpfer was geschickt. Wohin? Zu dem Brunnen. Zu dem Brunnen. Sie waren in der Wüste und haben einen Brunnen gefunden. Und dieser Brunnen war zwischen Medien und Ägypten. Aber es war in den Gebieten von Palästina noch. In Palästina noch. Also, sie kamen vorbei und sie sandten ihre Wasserschöpfer. Waridahum in der arabischen Sprache. Es kann sein ein einzige Person oder zwei oder drei. Warid. Wir können auch drei diese Aufgabe erledigen. Muss nicht einer sein. Das hängt von der Karawane ab. Wenn die Karawane 100 Leute hat, einer kann für sie gar nicht mehr, nicht viel Wasser bringen. Also, sie haben ihren Wasserschöpfer geschickt zum Brunnen. Die Ulama von Tafsir, wie Al-Imam Al-Baghawi, fi Ma'alim Tanzil, erzählt hat, Wallahu ta'ala a'lam über die Überlieferung, wie stark und wie authentisch das ist, aber es steht in mehreren Tafsir von Al-Baghawi und von Al-Razi und von anderen Tafsir. Da sagen sie, dieses Wasser, was im Brunnen war, war normalerweise was? Ein salziges Wasser. Aber als Yusuf a.s. dort eingetaucht wurde, was? Ist das Wasser Adb geworden. Also ein süßes, trinkendes Wasser. Mit Allahs Wunder. Allah, der die Gesetze der Natur ändern kann, weil er die Natur erschaffen hat. Das war eine Wunder für Yusuf a.s. Und wir wissen, dass er im Brunnen eine Eingebung bekommen hat. Dass Allah Ta'ala mit ihm ist. Und da wirft dieser Wasserschöpfer sein Eimer runter. فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ Ich sage, أَدْلَيْتُ, das heißt, ich wirfe ein. دَلَوْتُ, ich nehme raus. Das geht jetzt, die Sprache für Brunnen, wenn man jetzt im Brunnen ist. Wenn man das in den Eimer einwirft, das heißt in der arabischen Sprache, أَدْلَى. Und wenn man den Eimer rausnimmt, دَلَى. دَلَيْتُ أَوْ دَلَوْتُ. Das ist eine reiche Sprache. Für jede Sache, für kleine, präzise Sachen gibt es ein Wort. Und nicht nur eine, mehrere Worte. Das ist die arabische Sprache, die Allah Ta'ala für seine Offenbarung auserwählt hat. So. أَدْلَى دَلْوَهُ. الدلو, das ist der Eimer. Aber trotzdem in arabischer Sprache ist er weiblich. هَذِهِ الدَّلُو. Und wir sagen nicht هَذَا الدَّلُو. هَذِهِ الدَّلُو. فَأَدْلَى دَلْوَهُ. Er hat seinen Eimer reingeworfen. Und nachdem er den Eimer hochgebracht hat, Yusuf a.s. hat an dem Seil festgehalten. Da kam Yusuf raus, er sieht eine besondere Schönheit, was er niemals bei einem Mensch gesehen hat. Ein schöner Junge, was seine Augen niemals geblickt haben. Und Yusuf a.s., wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, U'tiya Yusuf wa ummuhu shatr al-husn. Yusuf und seine Mutter haben die Hälfte der Schönheit bekommen. Alle Menschheit, die Hälfte der Schönheit, was allen Menschen gegeben wurde, die ganze Hälfte, hat eine Person mit seiner Mutter.
Yusuf und seine Mutter. In eine andere Überlieferung: U'tiya Yusufu shatr al-husn. Yusuf allein hat die Hälfte der Schönheit bekommen. In eine andere Überlieferung: zwei Drittel der Schönheit. Zwei Drittel ist mehr als ein halb. Zwei Drittel der Schönheit hat er bekommen. Und sie sagen, er hat die Schönheit von Sara bekommen. Wer ist Sara? Nein. Wer ist Sara? Die Frau von? Nicht Jakob. Ja, pardon. In Ibrahim, dann ist richtig. Ich dachte Jakob, das war Rahil. Von Ibrahim a.s. Was ist dann Sara für Yusuf? Seine Großmutter, seine Oma. Und sie war sehr schön, Sara. Sie war sehr schön. Und er hat die Schönheit von ihr sozusagen geerbt. Urgroßmutter, aber wir sagen Oma. Ja? U-Eltern, alle sind unsere Opa und U-Eltern. Ja? Also normalerweise U-Großmutter. Ja? Das war Sara, alayha salam. Sara, also Yusuf, alayhi salam, als er raus war, da sagt der Mann, wer war der Mann? Der Wasserschöpfer. Der sagt, ja, Bushra. Was ist Bushra? Bushra heißt in der arabischen Sprache frohe Nachricht oder frohe Botschaft. Aber das ist eine arabische Redewendung. Ruft er jetzt die frohe Botschaft? Weil er sagt ja. Und ja, in der arabischen Sprache, wenn du jemanden rufst. Ja, wenn ich Kaiser rufe, dann sage ich ja, Kaiser. Oder ja, Mohammed. Aber er sagt ja, Bushra. Die Ulama haben hier drei Bedeutungen entzogen. Sie sagen ja, Bushra, das heißt, er spricht mit der frohen Botschaft und er sagt ihr, ich bin jetzt mit dir alleine, sozusagen jetzt in Abstrakt. Wenn man, ist das nicht schön? Oh Bushra, oh diese frohe Botschaft, er spricht mit der frohen Botschaft, weil keiner neben ihm ist und er lässt sich freuen sozusagen. Ja, Bushra. Oder manche sagen, nein, da gab es einen Mann unter den Reisenden, der hieß Bushra. Er hieß was? Bushra. Und er sagt ihm, ja, Bushra. Oh, Bushra. Genauso wie, oh, Kaiser. Ha? Oder, oh, Mohammed. Ja, Bushra, komm. Hada Ghulam. Das ist ein Junge. Es gibt mehrere Lesungen bei Bushra. Die erste Lesung, ja, Bushra. Die zweite Lesung, ja, Bushrai. Ja, Bushrai. Meine. Frohe Botschaft. Oh, meine frohe Botschaft. Bushrai. Dieser Ja al-Mutakallim. Derjenige, der spricht, dieser Ja gehört ihm. Das ist er. Ja, Bushrai. Und eine andere Lesung von Qabilat ben Hudayl, die sagen, ja, Bushraya. Bushraya. Diese Alif machen sie weg. Aber wohin? Sie stecken das wo? In Ja zusammen. Deswegen Ja hat Shadda bekommen. Ja Bushraya. Und es gibt die Lesung von Hamza und Kasai. Er liest Ja Bushri. Bushri. Nicht Bushra, sondern Bushri. Das ist eine Lesung. Und es gibt Nafi'. Er liest mit Sukun. Normalerweise Ja Bushraya hada Ghulam. Er liest Ya Bushray hada Ghulam. يا بشراي هذا غلام. So oder so, jetzt, wo die Nefs mehr Zuneigung findet, dass dieser Mann sich gefreut hat. Und er sagt, oh, frohe Botschaft. Und die Gelehrten des Islam entziehen von dieser Eier eine Lehre. Die sagen, man darf sich freuen, wenn man eine schöne Nachricht bekommt. Das ist Nummer eins. Ein Muslim macht nicht alles. Wir müssen wissen erstmal, was die Religion dazu sagt. Bei jeder Sache darf ich das oder nicht? Weil du eine Lebensform hast. Du lebst nicht, wie du es dir vorstellst. Nein, wie Allah Ta'ala will. Also wir dürfen uns freuen.
Das ziehen wir. Man darf sich für eine Sache freuen. Zweitens, wenn du eine schöne Nachricht bekommst, es wäre schön, wenn du denjenigen, der dir diese frohe Nachricht gebracht hat, wenn du ihn belohnst, wenn du ihm was gibst. Wer hat uns das gezeigt? Ka'b, ein Großgefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der eine Sünde gemacht hat, als er nicht mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam zur Schlacht ging, obwohl er musste, und er ist geblieben ohne Grund. Und das war eine große Übeltat gegenüber Allah. Schlimme Tat, was es gibt. Als Muhammad sallallahu alaihi wasallam von ihm das erfuhr, dass er nicht ging, ohne Grund, dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, grüßt ihn nicht, spricht nicht mit ihm. Und Ka'b ibn Malik ist geblieben in seinem Zuhause. Er geht nicht in die Moschee. Er weiß nicht, was mit ihm los ist. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ihm, ich weiß selber nicht, was mit dir los ist. Ich warte auf eine Offenbarung von Allah, wie ich mit dir umgehen muss. Ob du getötet wirst als Gesetz von Allah, der das ablehnt, oder ob du verziehen wirst, von Allah ta'ala Vergebung bekommst, dann warten wir ab. Wie lange hat er gewartet? 40 Tage. Keine Offenbarung. Es kam keine Offenbarung runter. Auf einmal kommt die Offenbarung am Morgensgebiet. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت بهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. Allah Ta'ala hat Ayaten in Surat Tauba für sie, für die drei Leute, die zurückgeblieben sind, dass Allah Ta'ala ihnen vergeben hat. Da kam der Mann rennend. Ja, Ka'b! Oh, Ka'b! Der sagt, und ich war auf dem Dach meiner Wohnung, meines Hauses. Ich war so traurig und erwartet. Er sagt ihm, ja, Ka'b, ja, Ka'b! Er sagt ihm, was ist los, was ist los? Er sagt ihm eine frohe Botschaft. Er sagt ihm, was? Allah hat euch alle drei die Sünde vergeben. Er sagt, und ich sehe, wie kann ich ihn belohnen? Er zieht seine Jacke auf. Er sagt, Wallahi, das ist meine einzigste Jacke, die ich habe, die ich besitze. Sie waren so arm, aber hier reich. Wir sind reich und hier arm. Die Welt ist verkehrt geworden. Deswegen müssen wir unsere Herzen reicher machen. Er gibt ihm seine einzige Jacke hier als Belohnung. Dafür ziehen die Gelehrten die Lehre von Sunna, dass man denjenigen belohnt, der dir eine frohe Botschaft bringt. Wenn du ein Telefonat bekommst, sagt dir, ach, ich bin in der Uni und ich habe geguckt und dein Name steht, du hast 2 bekommen. Dann sag ihm, Barakallahu fik, wenn du kein Geld hast, bete für ihn. Wenn du ein bisschen hast, dann bring ihm mal was. Schön, damit Allah dich segnet. Also, ja, Bushrai, hada gulam, dieser Mann, dieser Wasserschöpfer, ruft und sagt, oh, meine frohe Botschaft, das ist gulam. Und was ist gulam in der arabischen Sprache? Und guckt mal, wie reich ist diese Sprache. Es gibt für jede Etappe von einem Mensch ein Name. Von 3 Jahren bis 7 Jahren heißt du Gulam. Ja? Und von 7 Jahren bis 18 Jahre hast du auch einen Namen, Shab. Und von 18 Jahre bis 33 Jahre heißt du Kehl. Und von 33 Jahre bis 60 Jahre heißt du so. Und bis du Sheikh wirst. Sheikh, nicht Sheikh, Sheikh, sondern Sheikh in der arabischen Sprache, jemand, der alt geworden ist. Also, da wissen wir, dass Yusuf a.s. unbedingt so zwischen 3 Jahre und 7 Jahre war. Also, er war 7 Jahre alt. Oder höchstens mit ein paar Meinungsunterschieden der Gelehrten. Sie sagen, Gulam kann man nennen bis 13 Jahre. Höchstens 13 Jahre. Also unbedingt war er entweder 7 oder 8 oder 9 oder 10 Jahre alt. Bis 10 Jahre. So ein 10-jähriges Kind. Er sagt, ja, Bushrai, hada gulam. Wa asarruhu bida'ah. Allah Ta'ala sagt, und sie verbargen ihn als Ware. Erstmal, sie verbergen. Als Ware. Ihn. Wer ihn? Sagst Yusuf, nicht schämen. Sag's mal, Yusuf. Yusuf, sie verbargen ihn als Ware. Wer sie? Die Karawanenleute. Das ist eine Meinung von den Gelehrten. Es gibt andere Meinungen. Nein, nicht die Karawane. Seine Brüder. Wo ist das im Kontext? Da kamen die Reisende und lasen und schickten ihre Wasserschöpfer und er ließ den Eimer runter und er sagt, oh, frohe Botschaft, eine schöne Junge. Und dann verbargen sie ihn als Ware. Sie sagen, es gibt zwei Bedeutungen dafür. Die erste Bedeutung, das sind die Reisende. Sie verbargen ihn. Was heißt verbargen ihn? Die Wasserschöpfer. Sie verbergen ihn vor dem Karawane. Sie kamen da. Sie sagen ihnen, guckt mal. Dieser Junge, das ist eine, wir haben ein paar Leute getroffen. Sie haben uns darum gebeten, dass wir ihn als Ware in Ägypten verkaufen und ihnen das Geld wieder zurückgeben. Deswegen verbergen sie ihn als Ware. Warum verbergen sie ihn? Warum? Weil alle Reisende, wenn sie erfahren, dass das ein Junge ist, der auf der Straße, auf der Wüste gefunden ist, dann sagen sie, hey, halbe, halbe, wir teilen das. Sahulala, wir sind alle dabei. Das heißt, wenn er 100 Dinar kostet, und 100 Dinar ist viel Geld, dann müssen wir bitte das teilen. Also, die Wasserschöpfer haben ihn und sagen, oh, jetzt was machen wir da? Wenn wir hingehen, jetzt wenn die Reisenden schlechte Leute sind, dann erwarten sie, dass sie Yusuf teilen. Und wenn sie gut sind, dann sagen sie, okay, aber sie verbargen ihn, das heißt, sie hatten Angst. Sie hatten Angst, dass sie Yusuf dann teilen. Sie verbargen ihn als Ware. Genau. Der Bruder sagt, schöne Botschaft. Heißt das, könnte das heißen, dass das mit Yusuf gemeint ist? Na klar ist das Yusuf. Und was sonst? Als er Yusuf sah, sagt er, oh, schöne Botschaft. Das heißt, das, was ich gefunden habe, ist für euch, trägt eine schöne Botschaft. Und trägt mir eine schöne Botschaft. Warum? Er hat einen schönen Jungen gefunden. Das heißt, er wird ihn verkaufen. Und er will, oder er wird ihn haben. Oder. Also schöne Botschaft auch über Yusuf. Also, sie sagen, das sind die Reisenden. Sie verbargen ihn als Ware. Das heißt, sie sagen, wir fanden eine Familie, sie haben uns ihre Sklave gegeben, dass wir ihn in Ägypten verkaufen und ihnen das Geld wieder zurückbringen. Die zweite Meinung sagt, sie heißt die Brüder von Yusuf. Die Brüder von Yusuf. Und es gibt eine Riwaya, eine Überlieferung in Tafsir, die sagt, dass Yehuda, wer war Yehuda? Der älteste Bruder, damit ihr das nicht vergisst. Dass Yehuda im dritten Tag gekommen ist und er hat geguckt und er fand Yusuf nicht im Brunnen. Dann hat er Schreck bekommen, dann ist er gelaufen, dann hat er die Reisenden gesehen, die Wasserschöpfer, nicht die Reisenden. Sondern die Wasserschöpfer gesehen. Er sagt ihnen, das ist unsere Sklave. Er ist erstmal zu seinen Brüdern gegangen und dann sind sie alle zurückgekehrt. Sie sagen zu den Wasserschöpfern, das ist unsere Sklave. Er ist von uns weggeflüchtet und ihr habt ihn ja. Wisst ihr was? Er flüchtet ja immer und das ist ein ganz schlechter Sklave. Wir werden ihn am besten verkaufen. Und die Gelehrten von Tafsir sagen, sie haben mit Yusuf auf Hebräisch gesprochen.
damit die Araber diese Sprache nicht verstehen. Und sie sagten ihn auf Hebräisch: O Josef, wenn du uns als Lügner jetzt zeichnest, dass wir lügen, dann werden wir dich nehmen und dich töten. Dann bleibt dir nur eine Lösung. Gib zu, dass du ein Sklave bist und dass du weggeflüchtet bist. Dann hat Josef zugegeben, er hat gesagt, ja, ich bin ihre Sklave und ich bin weggeflüchtet, weil er Angst hat. Angst vom Tod ist normal. Jeder hat das, außer ein paar Leute haben das nicht. Also, Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns jetzt in diesem Zeitmoment vielen Sachen. Dass Yusuf alayhi salam als Sklave verkauft wird. Und diese Sklaverei, dass er das unter Sklaverei leiden wird, das ist eine härtere Prüfung. Die Gelehrten von Tafsir erzählen, wie Imam al-Baghawi erzählte, die Zeit, wo er an dem Seil festgehalten hat und er ist hochgegangen, Allah Ta'ala hat ihm eine andere Wunder gezeigt. Der Brunnen selbst, die Mauer. Er hat das Weinen gehört, dass er sie verlässt. Eine andere Wunder für Yusuf a.s. Er hat das Weinen von dem Brunnen gehört, dass Yusuf a.s. nicht mehr dort ist. Und sie haben, seine Brüder haben ihn als Ware verkauft. Und die anderen verbargen ihn. Also sie verbargen ihn als Ware. Und wann? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah wusste wohl, was sie taten. Wallahu alimun bima ya'malun. Allah wusste in dieser Zeitmoment, Allah ta'ala weiß alles, was sie mit ihm getan haben. Wer sie? Allah weiß, was sie taten. Wer sie? Nach der ersten Überlieferung, sie, die Reisenden, die Wasserschöpfer. Nach der zweiten Meinung, sie, die Brüder von Yusuf. Und die Gelehrten sagen, und das war eine Bedrohung von Allah Ta'ala zu den Brüdern von Yusuf. Wenn du sagst, ich weiß, was du tust. Das heißt, es trägt eine Bedrohung. Ich weiß, was ihr tut. Wallahu alimun bima ya'malun. Allah weiß, was sie da taten. Und sie verkauften ihn. Wer verkauften sie ihn? Nach der ersten Meinung, die Reisenden. Nach der zweiten Meinung, die Brüder von Yusuf. Sie verkauften ihn. Und das ist die stärkere Meinung, dass die Brüder von Yusuf ihn verkauften. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ. Erstmal haben wir drei Worte. Sharauhu. Shara in der arabischen Sprache kann zwei Bedeutungen haben. Einkaufen oder kaufen und verkaufen. Beide heißt Shara. Ich sage, Sharaitu al-Muhfada. Ich habe das gekauft. Ich habe diese Tasche gekauft. Sharaitu al-Muhfada. Es kann auch heißen, ich habe das verkauft. Aber von dem Kontext wissen wir, dass Shara hier, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ, das heißt, sie haben ihn verkauft mit einem niedrigen Preis. Bachsin hat drei Bedeutungen. Erste Bedeutung, Bachsin heißt Naqis, geminderter Preis, herabgesetzter Preis. Für ihn ist das nicht sein Preis. Ganz wenig. Zweite Bedeutung, Haram. Bachsin heißt Haram. Und das hat Ibn Mas'ud so erklärt. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ. Also mit einem verbotenen Preis. Warum ist das verboten? Weil sie sagen, der Preis von einem freien Mensch, der nicht Sklave ist, wenn du einen Mensch verkaufst, er war frei, und du verkaufst ihn als Sklave, der Preis davon ist Haram. Haram, verbotenes Geld. Sie verkauften ihn mit verbotenem Geld, statt hier geminderten. Also, Naqis, Haram, die dritte Bedeutung, Wulm, ungerecht. Sie verkauften ihn ungerechterweise mit einem Preis. Haben wir das verstanden? Also drei Bedeutungen von Bachs. Washarauhu, was heißt Washarauhu? Sie haben ihn verkauft, aber kann heißen, sie haben ihn gekauft. Hier im Kontext, verkauft. Wie sagt man ihn Bachsin? Bachsin heißt erstmal geminderter Preis. Oder herabgesetzter Preis. Oder Haram mit verbotenem Geld. Oder Zulmin, das heißt ungerecht. Und dann beschreibt uns Allah Ta'ala was? Den Preis. Daraihima ma'duda. Wa kanu fihi min az-zahidin. Für einige gezählte Dirhams. Und dieses Wort gezählte, damals war das Verkaufen und Kaufen und Verkaufen mit Wiegen. Und die Ware fängt immer beim Wiegen. Und Wiegen ab einem bestimmten Wert von Dinars. Und alles, was unter Wiegen, kann man zählen. Genauso wie jetzt. Es gibt Euro und es gibt auch 50 Cent, 20 Cent, 10 Cent, 2 Cent, 1 Cent. Das kann man zählen. Kleine Sachen. Und das ist so. Einige gezählte Dirhams, das war nichts. Warum? Sie sagten sich, wir brauchen ja nicht den Preis, die Brüder. Sie wollen ja nicht reich werden, sie wollen kein Geld haben. Das Wichtigste und ihr Hauptbekümmernis ist, dass Yusuf verschwindet. Dass Yusuf von der Erde verschwindet. Also, wir verkaufen ihn mit ein bisschen paar gezählte Dirhams. Guckt mal, Allah Ta'ala sagt, und sie übten Verzicht in Bezug auf ihn. وَكَانُوا فِيهِ Sie waren فِيهِ in ihm. Wer? In Yusuf. In Yusuf. Zweite Bedeutung, in dem Preis. Sie übten Verzicht, das heißt, wir verzichten uns auf diesen Preis oder wir verzichten uns auf Yusuf. Und sie übten Verzicht in Bezug auf ihn. Wer ist ihn? Yusuf oder das Geld, der Preis. Und sie übten Verzicht auf ihn, in Bezug auf ihn. Das heißt, sie verzichten auf Yusuf mit wenig Geld. Sie verzichten auch auf dem Geld. Sie wollen gar nicht das Geld. Geh weg. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ Hier erzählen die Gelehrten von Tafsir, dass die reisende Karawane einen starken, schwarzen Mann, der unter ihnen Sklave war, sie haben ihn dafür beauftragt, dass er Yusuf fesselt und ihn beobachtet. Warum? Weil sie eine falsche Information über ihn haben, dass er gerne wegflüchtet. Und er hat ihn gefesselt. Allahu Akbar, die Prüfung wird immer stärker. Hör zu, lieber Bruder, der mir diese SMS geschrieben hat. Hör zu, was Yusuf a.s. gelitten hat. Und lese den Koran mit deinem Herz. Und nicht so, ohne dein Herz, ohne deinen Kopf, ohne deinen Verstand. Dafür ist der Koran, damit du stärker wirst. Sei wie Yusuf a.s. Und dann Yusuf sagt ihm, bitte, das ist meine letzte Reise. Dass ich diese Leute nicht mehr sehe. Erlaubst du mir bitte, dass wir zu ihnen gehen? Ich möchte jeden von ihnen küssen und grüßen für immer. Dann hat er ihm gesagt, oh, wie nett und wie erzogen bist du. Wir gehen dahin. Und sie waren beim Schafhüten und dann gehen sie hin. Er und diesen schwarzen, starken Mann. Das erzählt Imam al-Baghawi. Rahmatullahi alayhi und auch andere Tafsir. Dann gingen sie und dann fällt er bei jedem Bruder weinend und er küsst sie. Er sagt ihnen, wenn ihr keine Erbarmen für mich hattet, ich habe für euch Erbarmen. Wenn ihr mich weg wegwirft, ich werde euch nicht wegwerfen. Wenn ihr habt mich, er sagt, ihr habt mich bestraft und ich verzeihe euch. Ihr habt mich beschimpft und ich verzeihe euch. Und er küsst jeden, jeden, jeden hat er geküsst und dann ist er weggegangen. An der Zeit erzählte Imam al-Baghawi nach einer Überlieferung, die Karawane reist weiter, weiter und Yusuf alayhi salam, sie mit der Karawane, sie gehen von dem Grab seiner Mutter, Rahil, vorbei. Und er hat dem Grab seiner Mutter gesehen. Und er ist runtergeklettert, er ist runtergegangen, auch wenn er gefesselt ist, und er ging zum Grab. Und er begann zu weinen und erzählt, was ihm passiert ist. Und da kam der schwarze, starke Mann zu ihm. Und er dachte, dass Yusuf a.s. was? Wegflüchten wollte. Dann hat er ihn geschlagen. Geschlagen, geschlagen, bis er bewusstlos geworden ist. Nachdem er wach geworden ist, er sagt ihm, das war der Grab meiner Mutter. Und ich wollte den Grab meiner Mutter für das letzte Mal besuchen. Und dann hat er ihm erzählt. Und in der Zeit, wo Yusuf da, er hat seine Augen hoch in den Himmel gebracht und er bat Allah Ta'ala. Er bat Allah mit einem sehr schönes Bittgebet, wo die Engel alle in den Himmel, von ersten bis siebten Himmel, alle geweint haben. So steht in der Überlieferung. Alle Engel haben dieses Bittgebet gehört und sie sagten, ja Allah, lass uns Yusuf helfen. Und da kamen die Engel und sie wollen den Befehl von Yusuf, dass Allah Ta'ala sie alle zerstört. Er sagt, nein, der Himmel ist rot geworden. Und es ist auf einmal alles dunkel, innerhalb des Tages alles dunkel geworden, dass keiner denjenigen sieht, der neben ihm ist. Und dann die Reisenden haben gesagt, was ist los? Ich habe mehr als 40 Jahre diese Arbeit gemacht und niemals habe ich sowas erlebt. Heute wird was geschehen. Einer von uns hat eine große Sünde begangen, kommt runter und betet Allah um Vergebung. Trotzdem haben sie geglaubt. Dann hat der schwarze Sklave gesagt, ich habe diesen Jungen geschlagen und nach dem Schlagen hat er seine Augen hochgemacht und er hat ein Bittgebet gesagt und dann ist das danach geschehen. Dann haben sie Yusuf gesagt, bitte verzeihe ihm, er wusste nicht, bitte verzeihe ihm und bitte Allah, dass es wieder in Ordnung geht. Und dann hat Yusuf gebeten und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Das war auch eine Wunder von Yusuf a.s. schon in seiner Kindheitszeit. Also, sie brachten ihn nach Ägypten. Und in Ägypten wird Yusuf als Ware verkauft. Allah Ta'ala sagt, وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ. Der Azizu Misr, der Finanzminister von dem reichen Land Ägypten damals, eine große Zivilisation, der Finanzminister, der alles besitzt, der hat ihn gekauft. Wisst ihr, wie Yusuf, mit wie viel Geld wurde er verkauft? Manche Überlieferungen sagen, sein Gewicht Gold. Eine andere Überlieferung sagt, sein Gewicht aus Silber. Andere Überlieferung, sein Gesicht aus Muschus. Andere Überlieferung, sein Gewicht aus Seide. Damit wurde er verkauft und das war 40 Dinar plus Schuhen und zwei weiße Kleider. Bei uns ja, die Kleider sind überall da, aber damals weiße Kleider und das war vielleicht damals was Wertvolles. Damit haben sie ihn verkauft. Wer hat ihn gekauft? Allah subhanahu wa ta'ala führt diese Welt. Er ist derjenige, der führt. der wurde von dem Aziz und Misr.
Wie heißt Aziz und Misr, der Finanzminister? Sie sagen, wie Riwaya von Ibn Abbas, er heißt Qutayfir. Qutayfir. Oder Udayfir. Udayfir. Deswegen erzählt uns Abdullah ibn Abbas in einem Hadith bei Al-Hakim, sahih wa sahaha, er sagt, drei Leute waren überklug, sehr klug in der Geschichte der Erde.
Wer sind die?
Er sagt, der Finanzminister von Ägypten, der Yusuf gekauft hat. Und wir werden wissen, warum er klug war. Er hat es festgestellt, er hat es gesehen, wie er ist und dass er so viel Geld gibt dafür. Aziz und Misr, der war sehr klug, dass er Yusuf gekauft hat. Der zweite Mensch, der in der Geschichte überklug war, war die Frau von Moses, als sie zu ihrem Vater sagte, Ja, abati sta'jir, inna khayra man sta'jarta al-amin. Also, die Frau von Moses a.s., sie kam zu dem Vater, bevor sie mit Moses verheiratet war. Sie sagt ihm, oh Vater, dieser Mann hat uns ja geholfen, als wir Wasser vom Brunnen wollten. Weißt du, du musst ihn belohnen. Und den besten Lohn gibst du diesem besten Mann. Das heißt, sie hat ihn mit dem besten Mann was beschrieben, damit der Vater weiß, was sie meint. Wenn sie sagt, einen guten, schönen Mann, dann weiß der Vater, oh, meine Tochter will ihn gerne. Und dann hat der Vater ihm gesagt, arbeite mit uns. 8 Jahre, 9 Jahre, 7 Jahre, wenn du aber mit uns arbeitest, dann gebe ich eine von meinen beiden Töchter. Wenn du aber 10 Jahre bei mir arbeitest, dann bekommst du nach deiner Wahl. Musa a.s. hat 10 Jahre gearbeitet, damit er die Schönste, die Jüngste bekommt und er hat sie bekommen. Also sie war klug, weil sie einen Gesandten Allahs geheiratet hat. Und der dritte Person in der Geschichte, der in manchen Situationen sehr klug war, Abu Bakr, als er Umar ibn al-Khattab die Khilafa gegeben hat. Das wäre ganz schlimm gewesen, wenn das nicht der Fall wäre. Das wäre schon der Anfang der Zerstörung des Islam überhaupt. Und ihr wisst, was nach Umar passiert ist. Stellt euch mal vor, am Anfang der Khilafa passiert sowas. 2 Jahre nach dem Sterben des Propheten. Wäre schlimm. Die Probleme kamen nach 30 Jahren, nachdem der Islam schon fest auf der Erde war. Also, Alhamdulillah, dass Abu Bakr Umar, und was lässt dich wissen, was Umar ist? Er hat ihn gewählt. Und keiner konnte vor Umar was sagen. Ja? Und Umar radiallahu anhu hat die Khilafa richtig und gerecht gemacht, geführt. Also die drei Leute. Aziz und Misr. Der Finanzminister von Ägypten hat ihn gekauft. Er sagt zu seiner Frau, Akrimi Meswah. Er sagt zu seiner Frau, stellt euch mal vor, einer der Palast hat und so viele Sklaven, er sagt zu seiner Frau, bereite ihm einen schönen Aufenthalt. Er hätte ja eine Dienerin, also eine Sklaverin und der Sklave diesen Befehl gegeben. Ja, oder? Aber er hat das seiner Frau gegeben. Das ist um die Stellung von diesem Mann zu zeigen. Und dann sagt er ihr, Asa, ein Yanfa'ana. Vielleicht ist er uns nützlich. Das heißt, wir nützen ihn vielleicht später für die Arbeit, dass er uns hilft, dass er uns unterstützt. Oder vielleicht verkaufen wir ihn später. Aber das war ein guter Junge. Oder nehmen wir ihn als Junge, als Kind. Also sie wollen ihn was? Adoptieren. Die Gelehrte des Islams sagen, die Adoption vor dem Islam war erlaubt. Und die Adoption nach dem Islam ist verboten. Keiner darf ein Kind adoptieren, als Vater und Mutter,
dass er ihm sagt, ist, du bist mein Kind ab heute. Gibt es nicht.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hat Zaid adoptiert.
Zaid. Und dann wurde Zaid nach Muhammad genannt. Zaid, der Sohn von Muhammad. Oder sie sagen zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war Zaid, der Vater von Zaid.
Da kam der Verbot von dem siebten Himmel. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم war kein Vater von einem Mann unter euch.
Ist ein Gesandter Allahs und der letzte Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم.
Die Adoption ist verboten in Islam, aber dass du ein weises Kind aufnimmst und dich um ihn kümmerst, indem du ihm den schönen Aufenthalt vorbereitest, indem du dich um ihn kümmerst, Schule, Arbeit, alles Mögliche, das ist halal und nicht nur halal. Das ist empfehlenswert und nicht empfehlenswert. Das ist das Beste, was man macht, dass du ein weises Kind aufnimmst.
Soll ich euch die frohe Botschaft geben? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt euch, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain.
Ich bin mit demjenigen, der ein weises Kind aufnimmt, wir sind beide im Paradies so.
Das heißt, er ist neben mir.
Allah, ich sage das den reichen Leuten. Es gibt weisen Kinder in Irak, in Lubnan, in Palästin, in unseren Ländern. Keiner kümmert sich um sie. Auch die Staaten und die Königinnen und die Präsidenten, sie kümmern sich nur um ihre Bäuche. Und sie wollen nur ihren Thron haben. Und es gibt keine Institution für sie. Willst du neben Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein im Paradies? Willst du sein Nachbar sein? Eine Ehre für dich. Nimm ein weises Kind auf mit allem drum und dran. Aufenthalt, Essen, Trinken, kümmere dich um ihn. Aber sag ihm nicht, ich bin dein Vater, auch wenn er bei dir lebt. Er muss von Anfang an wissen, dass er ein weises Kind ist, dass seine Mutter und sein Vater gestorben sind und dass er ihn aufgenommen hat. Aber leider, heutzutage, paar Muslime gehen nicht nach den Geboten Allahs und sie verletzen die Grenzen Allahs und danach bedauern sie. Was machen sie? Sie adoptieren die Kinder nach den westlichen Methoden, indem sie sagen, ich bin dein Vater, ich bin deine Mutter. Der Mann wächst 13, 14 Jahre, 18, 20, 30 Jahre, nachdem er alt wird, und dann sagen sie ihm, oder erfährt er in irgendeine Quelle von Nachbarn oder weiß ich nicht, hey, das sind nicht deine Eltern. Du hast ja gar keine Eltern. Dann ist er verrückt, psychisch krank. Und ich kenne persönlich einen jungen Mann, einer der besten Freunde in Marokko, einer der besten Freunde, der die ganze Zeit gedacht hat und ich auch gedacht habe, dass er ein Sohn für diese Familie ist. Einmal hat er mich in der späteren Zeit der Nacht gerufen. Er sagt mir, Abu Adim, ich brauche dich heute unbedingt. Dann gehe ich zu ihm, er sagt mir, wir müssen raus. Raus von der Stadt, wo wir alleine sind. Ich gehe mit ihm, bis wir den Strand erreicht haben, wo es dunkel war, Meer. Und dann erzählt er mir weinend. Ich kann euch das nicht beschreiben, wie er war. So zerstört. Er sagt mir, wer bin ich? Von wem komme ich? Wer sind meine Eltern? Was bin ich? Ich sage ihm, was sagst du? Er sagt mir, ich habe heute unter den Papieren gesucht und dann sehe ich den Heiratspapier von meinem Vater und meiner Mutter, die jetzt sind, und es steht, und die Eheschließung fand statt, und das waren dabei, und es waren keine Kinder zwischen den beiden. Nicht Eheschließung, sondern die Scheidung. weil sie sind geschieden. Mann und Frau sind geschieden, aber es gibt keinen Sohn zwischen ihnen. Das heißt, er wurde adoptiert und es ist auch richtig. Es ist auch richtig und danach haben unsere Eltern uns das gesagt. Wie hat dieser Junge reagiert? Wallahi, wir haben geholfen. Wir haben versucht, uns ihn zu unterstützen. Aber der Mann war die ganze Zeit weg. Auf einmal ist er ein ganz anderer Mensch. Er begann Haschisch zu rauchen. Wallahi, Haschisch und viel Haschisch. Wenn ich ihn sehe, seine Augen sind zu. Und er redet mit mir mit zugeschlossenen Augen. Er will nur ruhig bleiben. Und er hat das bei Haschisch gefunden. Und der Mann hat sein Leben zerstört. Wer trägt die Verantwortung? Diejenigen, die nicht nach den Grenzen Allahs gingen. Das sind die Eltern. Adoption, dass du die Kinder adoptierst und ihnen sagst, ich bin dein Vater, deine Mutter. Es ist verboten im Islam und man darf das nicht tun. Aber ein weises Kind aufzunehmen, es ist empfehlenswert. Wir lassen dann diese... Nein, auf gar keinen Fall. Als Muslim, wenn du jetzt bei dem Richter bist und du bringst ihnen die Frage war, darf man seinem Kind seinen Namen geben? Du heißt so, du gibst ihm seinen Namen? Nein. Er sagt, in Deutschland ist das so. Wenn du ein Kind aufnehmen willst oder adoptieren willst, er muss deinen Namen tragen. Du bist Muslim. Und in Deutschland werden die Religionen geachtet. Wenn du zeigst, das sind gegen die Gebote von deinem Islam und du willst ihm nicht deinen Namen geben, nimmst du das mit Gerechtigkeit, mit dem Gericht und Rechtsanwalt, inshallah ta'ala schaffst du das. Wenn du das nicht schaffst, dann mach das nicht. Mach das nicht, mach das woanders. In deinem Land, dass jemand um ihn kümmert.
Aber man kennt die Eltern nicht.
Achi, wir dürfen niemanden seinem Vater rufen, der nicht sein Vater ist. Ud'uhum li'aba'ihim. Huwa aqrabu indallah. Also, wenn wir jemanden rufen, dann rufen wir, okay. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.